Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Das ist nicht nur ein Gefühl, wir haben es heute wieder einmal schwarz auf weiß bekommen. Das Leben in Deutschland ist teurer geworden, um durchschnittlich 7,9%. Das ist die erste Schätzung, die das Statistische Bundesamt heute zur Inflationsrate im Mai veröffentlicht hat. Ähnlich hoch war die Inflation zuletzt im Winter 1973-1974, als infolge der ersten Ölkrise die Mineralölpreise ebenfalls stark gestiegen waren. Aktuell gelten die Folgen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine als Preistreiber. Aber sind das die einzigen Gründe oder nutzen Unternehmen die aktuelle Situation möglicherweise, um zusätzliche Gewinne zu machen? Das ist gleich ein Thema in dieser Sendung. Außerdem hören wir, wie der aktuelle Stand im Streit um das Ölembargo der EU gegen Russland ist. Und wir blicken nach Hannover, wo sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum Auftakt der Hannover Messe heute ein Bild von der größten Industrieschau der Welt gemacht hat. Zunächst aber der Blick auf die neue Inflationsrate, die auf einen Rekordwert geklettert ist, der vor allem Haushalte mit wenig Einkommen zunehmend belastet. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
Knapp 8% beträgt die Inflation in Deutschland mittlerweile. Nach europäisch harmonisierten Daten, an denen sich die Europäische Zentralbank orientiert, lag die Teuerung hierzulande im Mai sogar bei 8,7%. Und dieser Trend hoher Preise dürfte noch eine Weile anhalten.
Und zwar auch noch über den Sommer hinweg bis in den Herbst hinein.
So der Chefvolkswirt der DekaBank Ulrich Kater. Denn das Überwälzen, also die Weitergabe der hohen Beschaffungspreise etwa bei Energierohstoffen, aber auch bei Nahrungsmitteln, ist in vollem Gange und wird sich nach Ansicht von Ökonominnen und Ökonomen noch ein paar Monate hinziehen. Auch Effekte wie der Lockdown in Shanghai, der Nachschubprobleme in den Lieferketten verstärkt, wird erst mit einiger Verzögerung in Europa zu spüren sein. Anhaltend hohe Preise aber führen mehr und mehr zu Konsumzurückhaltung, vor allem bei Haushalten mit niedrigeren Einkommen.
Inflation ist immer sehr unsozial, weil gerade einkommensschwächere Haushalte einen höheren Anteil für Dinge benötigen, die teurer werden, Energie und Nahrungsmittel beispielsweise. Das ist ein Grund, warum Inflation ja unbedingt zu verhindern ist.
So hat unlängst auch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie festgestellt, dass Familien mit niedrigem Einkommen die höchste Belastung durch die Inflation tragen. Bei Single-Haushalten mit hohem Einkommen dagegen ist sie am niedrigsten. Und diese Trends zeichnen mittlerweile mehr und mehr Sorgenfalten auf die Stirn vieler Menschen, wie eine Umfrage der Auskunftei Schufa ergeben hat.
Die Menschen blicken insgesamt sorgenvoller in die Zukunft,
sagt Ole Schröder, Vorstandsmitglied der Schufa. Fast 40% der Befragten haben angegeben, dass es ihnen angesichts der hohen Inflation zunehmend schwerfällt, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das sind 10% mehr als noch zu Beginn des Jahres.
Neben der allgemeinen Preissteigerung sorgen sich die Menschen insbesondere um höhere Energiepreise, aber auch um Abgaben und Steuern. 2/3 der Befragten befürchtet, dass die Inflation allgemein den Wohlstand in Deutschland gefährdet.
Und das wäre kein Wunder, weil hohe Preise die Konsumstimmung nach unten treiben, die Menschen aus Unsicherheit also tendenziell ihr Geld zusammenhalten wollen. So geben 3/4 der Befragten an, insgesamt weniger Geld ausgeben zu wollen. Und über 70% wollen sich bei Einkäufen im Supermarkt nur noch die nötigsten Dinge besorgen. Und diese Zurückhaltung schließlich lässt sich mehr und mehr auch bei höheren Einkommensgruppen feststellen. Ole Schröder.
Interessant ist jetzt aber, dass auch die Menschen mit einem Haushaltseinkommen von über 4.000 Euro sich Sorgen machen. 53% geben das an. Das sind 15% mehr als noch im Januar im Vergleich. Bei den Menschen mit einem Haushaltseinkommen von unter 2.000 Euro sind es 70%.
Immerhin gibt die Schufa an, dass Zahlungsstörungen bislang noch nicht zugenommen hätten. Je länger die hohen Preise allerdings bestehen bleiben, desto schwieriger dürfte es für viele Menschen werden, ihre täglichen Ausgaben zu bestreiten.
Das Leben in Deutschland ist also noch einmal teurer geworden. Das Statistische Bundesamt schätzt die Inflation im Mai auf 7,9%, Mischa Erhardt berichtete. Als wesentliche Gründe für die steigenden Preise gelten die Folgen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine. Doch wir hören auch immer wieder den Vorwurf, dass sich große Unternehmen, zum Beispiel Lebensmittelhersteller, an der aktuellen Situation bereichern, dass sie die Preise also stärker erhöhen, als es vor dem Hintergrund der gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten eigentlich nötig wäre. Ich habe vor der Sendung mit Thomas Röb gesprochen. Er ist Professor für Marketing- und Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und ich habe ihn gefragt, ob da gerade wirklich Trittbrettfahrer unterwegs sind, die sich auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher bereichern.
Genau lässt sich das nicht sagen, weil man natürlich als Außenstehender die Kostenstrukturen der Lieferanten und Hersteller nicht kennt oder zumindest nicht genau kennt. Ich habe aber jetzt vor dem Hintergrund der vielen Fragen, die ich in dieser Hinsicht erreichen, eine Studie initiiert, wo ich genau dieser Frage auf den Grund zu gehen versuchen werde, um in einigen Wochen das genauer sagen zu können. Also wir haben den Verdacht, dass es das gibt. Ich gehe im Moment davon aus, dass man mit einem solchen Verhalten am ehesten im Bereich der großen Markenartikler rechnen darf, weil die es sich Kunden wollen diese Marken ja unbedingt haben, weil sie sich deswegen am ehesten noch erlauben können. Aber das ist noch eine Hypothese im Moment.
Wie müssen wir uns denn solche Preisverhandlungen zwischen Lebensmittelherstellern und Handelsketten so grundsätzlich vorstellen? Also sind das mal Gespräche auf Augenhöhe oder wie läuft das ungefähr ab?
Wir haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Lieferanten und haben noch 5, 6 große Lebensmittel-Einzelhändler, schwierig da von Augenhöhe zu sprechen. Im Prinzip ist jeder mehr oder weniger austauschbar. Und das führt natürlich dazu, dass die Händler im Regelfall am längeren Hebel sitzen. Das muss für den Konsumenten allerdings so lange kein Nachteil sein, wie die Händler sich nicht untereinander abstimmen wie und Gleichschritt marschieren, wie man das ja in der Mineralölbranche beobachten kann, wo die Preise sich ja immer in gleichem Rhythmus bewegen und offensichtlich langsamer nach unten bewegen, als die Rohstoffpreise sich nach unten bewegen. Ja, da steht ja der Verdacht im Raum, dass da die Konsumenten quasi betrogen werden, jetzt gerade im Moment auch. Auf jeden Fall, das haben wir bei Lebensmitteln im Moment so noch nicht. Und insofern klappt das noch, aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich das irgendwann mal ändern könnte.
Der Vorwurf der unberechtigten Preiserhöhung, der kommt ja unter anderem aus dem Handel, unter anderem von der Supermarktkette Rewe. Die Supermarktketten, die müssen die höheren Preise ja letzten Endes bei den Kunden dann durchsetzen. Also funktioniert das immer so, dass gestiegene Herstellungskosten am Ende auch 1:1 bei den Kunden landen oder wie sind da die Mechanismen?
Also in der Vergangenheit, und ich spreche hier von den letzten 2 Jahren, in denen aufgrund der Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten, unterbrochene Lieferketten, etc., es schwierig war für die Hersteller, ihre Kosten stabil zu halten. Da konnten wir ja schon beobachten, dass also die Händler aufgrund der starken Marktposition, die sie haben, die Hersteller ziemlich unter Druck gesetzt haben. Da sind auch eine ganze Reihe Hersteller pleite gegangen. Insofern haben die Händler da schon ihren Job gemacht. Vielleicht zu gut, in Anführungsstrichen, weil wenn Hersteller wegfallen, dann werden andere Hersteller größer. Und ob das dann mittel- bis langfristig die bessere Situation ist, sei dahingestellt.
Das heißt, das könnte zu einer weiteren Konzentration auf dem Markt der Lebensmittelhändler führen?
Die es sicherlich sowieso irgendwann gegeben hätte, aber die jetzt noch beschleunigt wird. Und dann muss man eben mal schauen, wie sich das entwickelt dann. Die Preise werden aber ohnehin weiter steigen, weil die Rahmenbedingungen eben so ungünstig sind. Jetzt steigen die Zinsen auch noch. Das macht das Expandieren der Unternehmen, Beschaffung von Finanzmitteln für neue Maschinen und so weiter teurer. Da haben wir also einen neuen Kostentreiber jetzt drin im System. Also das ist jetzt ohnehin alles etwas schwieriger.
Das heißt, Sie sehen zumindest im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal keine Anzeichen auf Besserung, heißt auf sinkende oder zumindest stagnierende Preise bei den Lebensmitteln?
Also ich sehe im Moment eher Zeichen für noch weiter steigende Preise, wobei ich hoffnungsvoll wäre, dass also zumindest die Inflationsrate, also das Ausmaß, in die Preise steigen, sich noch zusätzlich beschleunigen wird. Aber selbst das kann man nicht ausschließen, weil die Situation der Ukraine, die ja ein wichtiger Nahrungsmittellieferant ist, sich so kritisch darstellt, dass man möglicherweise die Folgen des Krieges erst im nächsten Jahr in vollem Umfang sieht, wenn die neue Aussaat eingeschränkt worden ist, wenn in der Ukraine weniger angebaut werden konnte, weil Menschen fehlen auf den Betrieben, weil kein Nachschub an Saatgut da ist oder weniger Dünger geliefert werden konnte und. Das wissen wir ja alles noch nicht.
Auch Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden und es könnte sogar sein, dass die Preise noch weiter steigen, sagt Thomas Röb, Professor für Marketing und Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und damit gehen wir nach Brüssel, wo sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union heute und morgen zu einem Sondergipfel treffen. Besonders Ungarn hat sich zuletzt quergestellt, hat auf die starke Abhängigkeit von russischem Öl verwiesen. Nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz vorhin vor Beginn des Gipfels gesagt, es klinge so, als ob es einen Konsens geben könnte. Mein Kollege Peter Kapern beobachtet den Gipfel in Brüssel. Herr Kapern, ist in dem Konflikt nun doch eine schnelle Lösung in Sicht?
Also ich würde den Bundeskanzler da im Lager der Optimisten verorten und ich würde zudem sagen, dass dieses Lager der Optimisten sehr überschaubar ist. Ich sehe da an seiner Seite noch Charles Michel, den Ratspräsidenten, der sich ähnlich äußert, aber ich darf auch daran erinnern, dass Olaf Scholz da noch etwas hinzugefügt hat, nämlich, dass man, das hat er dann einschränkend gemeint, früher oder später sich auf ein sechstes Sanktionspaket wird einigen können. Also ich würde nicht allzu viel darauf setzen, dass dieser Kompromiss schon bei diesem Gipfel gelingt.
Die vorbereitete Gipfelerklärung sieht ja ein abgestuftes Ölembargo vor. Wie soll dieses abgestufte Embargo aussehen?
Es unterscheidet zwischen Öl, das per Tanker aus Russland in die EU gebracht wird, und Öl, das per Pipeline geliefert wird. Das hat den Hintergrund, dass einige Mitgliedstaaten, insbesondere Ungarn, völlig abhängig sind von Öl, das per Pipeline geliefert wird und verboten werden soll. Nun erstmal nur der Import von Tanker geliefertem Öl und der Import von russischem Öl per Pipeline soll weiterhin gestattet werden. Das kommt dann beispielsweise Ungarn sehr entgegen. Das sagt, ohne dieses Öl aus dieser russischen Pipeline können wir unsere Energieversorgung einfach nicht aufrechterhalten.
Gibt es neben Ungarn noch andere Länder, die von diesem abgestuften Embargo profitieren würden?
Ja, es gibt beispielsweise die Tschechische Republik und die Slowakei, alle jene Länder, die am südlichen Arm der sogenannten Druzhba-Pipeline hängen. Das sind jene Länder, die über keinerlei Seehäfen verfügen und deswegen keine anderen Möglichkeiten haben, mit Russisch oder überhaupt mit Erdöl versorgt zu werden, solange sie nicht besser an das Pipeline-Netz im Westen angeschlossen sind. Das heißt, auch diese Länder würden davon profitieren.
Zwischenzeitlich stand der Vorwurf im Raum, dass auch Deutschland mit dem Gedanken gespielt habe, von dieser Ausnahmeregelung zu profitieren. Was ist da dran?
Daran ist gar nichts. Deutschland und Polen haben im Laufe der Verhandlungen gesagt, dass sie bereit sind, eine Protokollnotiz abzugeben, dass völlig unabhängig davon, dass der Ölimport durch die Pipeline weiterhin erlaubt sein würde, und Polen und Deutschland hängen ja am nördlichen Zweig dieser Druzhba-Pipeline, dass sie völlig unabhängig davon zu Notiz geben, dass sie ab dem Jahresende kein russisches Öl mehr importieren wollen.
Wichtig ist ja immer die Geschlossenheit der Europäischen Union gegenüber Russland. Zeigt die EU mit diesem abgestuften Ölembargo noch die nötige Geschlossenheit gegenüber Russland?
Naja, noch haben wir es ja nicht einmal. Das heißt, von einer Geschlossenheit kann im Moment überhaupt noch keine Rede sein. Als Viktor Orban eben hier auftauchte, formulierte er weitere Bedingungen, die als Voraussetzung für seine Zustimmung zu erfüllen sein würden. Beispielsweise, dass wenn diese Pipeline unterbrochen werden würde, die Druzhba-Pipeline, dass er dann die Möglichkeit bekommen müsse, dass er garantiert bekommen müsse, dass er russisches Öl auf andere Art und Weise dann nach Ungarn importieren möchte. Wie das bei einem Land, das keine Seehäfen hat, denn funktionieren soll, das hat er dann nicht gesagt. Wir reden hier im Pressezentrum des EU-Gipfels darüber, wie das dann funktionieren soll. Das heißt, wir sehen im Moment diese Einigkeit noch gar nicht. Wenn es sie gäbe, dann wäre es die Einigkeit, zu der die EU in der Lage ist.
Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten über ein Ölembargo gegen Russland. Peter Kapern war das mit aktuellen Informationen aus Brüssel. Vielen Dank. Und bevor sich Kanzler Olaf Scholz auf den Weg zum EU-Gipfel gemacht hat, war er heute zu Gast in Hannover beim Auftakt der Hannover-Messe. Vor 2 Jahren musste sie wegen Corona ausfallen. Im vergangenen Jahr fand sie digital statt. Seit heute nun wieder in Präsenz. Alexander Budde berichtet.
Endlich wieder menschliche Begegnung und Erfindungen zum Anfassen. Auf ihrem Eröffnungsrundgang bewundern Bundeskanzler Scholz und Portugals Premier Costa allerhand raffinierte Produkte, die das Klima schonen und Ressourcen sparen.
Was Sie hier sehen, ist ein E-Buggy. Das E-Buggy ist komplett in der virtuellen Welt designt worden, sowohl das Produkt als auch die Produktion.
Was taugt als Ersatz, wenn das Originalteil nicht da ist? Mit dem digitalen Zwilling lassen sich spontane Änderungen im Fertigungsprozess durchspielen, erläutert Heiner Brehm vom Technologiekonzern Siemens.
Damit kann ich schon in der Simulation sagen, welche Materialien setze ich denn ein und wie kann ich es auch recyceln. Heutzutage in der Lieferkettenkrise sind viele Materialien nicht da. Wie können Sie ganz flexibel Materialien ersetzen mit Materialien, die da sind, um die Produktion aufrechtzuerhalten? Und das ist extrem wichtig heute, also diese Resilienz in die Produktion reinzubekommen bei einer sehr fragilen Lieferkette.
2500 Aussteller vor Ort in 11 Messehallen, dazu Online-Übertragungen. Nach der rein digitalen Ausgabe im Vorjahr wagt Messechef Jochen Köckler einen Neustart im Krisenmodus. Kein Boom nach überstandener Pandemie, stattdessen China im Lockdown, Sorge um zerrissene Lieferketten. Die Herausforderungen für die Industrie angesichts der weltweiten Krisen größer denn je.
Die Hannover Messe dieses Jahr bietet Orientierung, wie schnell wir jetzt den Weg schaffen, zwischen Versorgungssicherheit und dem Klimawandel entgegenzutreten. Eine dekarbonisierte Industrieproduktion und Energieversorgung zu organisieren, das ist ein Kraftakt.
Das diesjährige Partnerland Portugal empfiehlt sich als Standort für die Batteriefertigung und Exporteur von grünem Wasserstoff. Um unabhängig zu werden vom russischen Gas, muss Wasserstoff auch hierzulande in ausreichender Menge, zu marktgerechten Preisen und am besten regional vernetzt produziert werden, sagt Ove Petersen, weil
die erneuerbaren Energien ja tatsächlich fluktuierend sind. Durch viel Wind und durch viel Sonne haben wir Spitzen. Und wir haben auch mal sogenannte Dunkelflauten, die kompensiert werden müssen. Und das kann man eben durch Wasserstoff ganz gut bereitstellen. Und gerade da, wo wir eben Engpässe haben, dass wir dort dann tatsächlich auch nicht das Stromnetz nutzen, sondern vielleicht auch in Zukunft das Gasnetz nutzen können. Weil wir werden nie so viel Stromnetze bauen, wie wir eigentlich brauchen, um 100% erneuerbar zu werden. Sondern wir werden eben auch die vorhandene Gasinfrastruktur weiter mitnutzen müssen.
Noch sieht sich der Geschäftsführer und Mitbegründer der Firma GP Joule, ein Projektentwickler auch für Solaranlagen und Windkraft, von der Bürokratie ausgebremst.
Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine nehmen der industriellen Transformation nichts von ihrer Dringlichkeit. Im Gegenteil, unabhängig zu werden von fossiler Energie, das ist nicht nur klimapolitisch vernünftig.
Sagt Scholz in seiner Eröffnungsrede und der Bundeskanzler gelobt.
Wir werden die Zeiten für Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, mindestens halbieren.
BDI-Präsident Russwurm mahnt,
Versorgungsnetzwerke und Lieferketten sind zum Zerreißen gespannt. Nicht nur bei Primärenergien und Halbleitern. Noch immer beschäftigt uns das Coronavirus und seine Folgen. Akut durch die fehlgeschlagene Null-Covid-Politik Chinas.
Und doch glaubt die deutsche Industrie dank prall gefüllter Auftragsbücher noch an ein reales Wachstum der Produktion von knapp 2%.
Alexander Budde war das zum Auftakt der Hannover Messe. Volkswagen wird wieder einmal von seiner dunklen Vergangenheit in Brasilien eingeholt. Staatsanwälte in Rio de Janeiro ermitteln gegen den deutschen Automobilhersteller wegen möglicherweise systematischer Menschenrechtsverletzungen in den 1970er und 1980er Jahren. Laut Staatsanwaltschaft ist VW für die Ausbeutung von Sklavenarbeit und Menschenhandel verantwortlich. Es ist nicht das erste Mal, dass VW solchen Vorwürfen ausgesetzt ist. Über das neue Verfahren hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung zuerst berichtet. Stefanie Dott mit den Einzelheiten.
Eine Rinderherde trabt am Fluss entlang. Ein Reiter vorne weg, ein zweiter treibt die Tiere mit einer Peitsche an. Diese Aufnahmen stammen aus einem rotstichigen Dia-Film, den VW selbst 1983 drehen und an deutschen Schulen verteilen ließ. Ein Film über ein angebliches Idyll, die VW-Farm.
1973 kaufte das Unternehmen Wald. 140.000 Hektar am äußersten Südrand des Amazonasgebietes. Eine Rinderfarm entstand.
Ein Projekt auf Einladung der Militärdiktatur. Der Autobauer VW wurde zum Rinderzüchter, zumindest 12 Jahre lang. Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden, der erfolgreiche Einstieg in das Fleischgeschäft. Was bleibt, ist eine Geschichte von Brutalität. Während der ganzen Zeit, in der es die VW-Farm gab, wurden Menschen als Sklaven gehalten. Diejenigen Arbeiter, die zur Rodung des Waldes und zur Vorbereitung der Weiden eingesetzt wurden. Das Farmmanagement beauftragte Arbeitsvermittler, sich um die Rodungsarbeiten zu kümmern. Die suchten Leiharbeiter in entlegenen Dörfern der Region und transportierten sie zur Farm. José Pereira und seine früheren Kollegen hofften auf einen guten Job, erzählten sie uns 2017. Stattdessen wurden sie offenbar auf der Farm eingesperrt. Aus den Leiharbeitern wurden Schuldknechte. Sie hatten angeblich Schulden von der Anreise und sollten diese nun abarbeiten. Die Männer sind jetzt Hauptzeugen im Verfahren der brasilianischen Staatsanwaltschaft. Ein Junge hat zu fliehen versucht. Die Aufpasser sind hinter ihm her und haben ihm ins Bein geschossen. Wenn man von allein gesund wurde, war gut. Wenn nicht, dann starb man halt. So etwas haben wir oft gesehen. Die Ermittlungsakte, die Reportern von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, führt diese und Dutzende weitere Aussagen auf über 2000 Seiten auf. Zeugen berichten von verweigerter Behandlung bei Malaria, von Erniedrigungen, von Fesseln nach Fluchtversuchen, von Verletzungen durch Schläge und sogar Todesfällen. VW hat diese Form von Versklavung offensichtlich nicht nur akzeptiert, sondern auch befördert, denn es war schlichtweg billige Arbeitskraft. Volkswagen will sich mit Verweis auf ein mögliches juristisches Verfahren nicht inhaltlich äußern, versichert aber, die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. Am 14. Juni gibt es die erste Anhörung in Brasilia. Letztendlich geht es darum, dass die Arbeiter von damals eine Wiedergutmachung erfahren. Jahrzehnte später.
Die brasilianische Staatsanwaltschaft wirft dem Autobauer VW Ausbeutung von Sklavenarbeit und Menschenhandel vor. Stefanie Dott war das mit den Hintergründen. Und damit gehen wir nach Frankfurt, wo mein Kollege Sebastian Schreiber heute das Geschehen an den Finanzmärkten für uns im Blick hat. Und auch dort waren die neuen Zahlen zur Inflation heute ein Thema. Herr Schreiber, welche Reaktionen gab es auf diesen neuen Wert von 7,9%?
Also, dass die Inflation auch im Mai auf einem hohen Niveau liegen würde, das hat hier keinen überrascht. Aber die 7,9% sind dann doch etwas kräftiger ausgefallen, als mancher das erwartet hatte. Diese Zahl hat den DAX dann heute doch auch ein kleines bisschen gebremst. Aber unter dem Strich bleibt das ein sehr gelungener Auftakt der Handelswoche. Kurz vor dem Handelsschluss hier am Frankfurter Parkett notiert der DAX auf einem Stand von 14.570 Punkten. Das ist ein dickes Plus von 0,75%. Das liegt vor allem an der Aussicht auf ein baldiges Ende des Lockdowns in der chinesischen Metropole Shanghai. Das könnte Besserung bedeuten für die gestörten Lieferketten und die Materialengpässe, die sich laut dem Münchner IFO-Institut im Mai nochmal verschärft haben in der deutschen Wirtschaft.
Wir haben es vorhin schon live aus Brüssel gehört. Beim Ölembargo der EU gegen Russland liegt zumindest ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch, ein Kompromissvorschlag. Gab es da an den Märkten schon erste Reaktionen?
Ja, durchaus. Der Ölpreis hat weiter angezogen. Ein Fass der Rohölsorte Brent kostet aktuell etwa 120 Dollar. Da geht es 1% bergauf. Da spielt natürlich die Erwartung eine Rolle, dass das Öl künftig knapper werden könnte, wenn Russland diesen Rohstoff gar nicht mehr oder zumindest nicht auf allen gewöhnlichen Wegen in die Europäische Union transportieren darf. Dann müssen die Länder das Öl ersetzen und woanders einkaufen, und das treibt aktuell die Preise in die Höhe.
Beim Blick auf die Einzelwerte steht der Industriekonzern Siemens heute im Fokus. Der Konzern hat einen lukrativen Milliardenauftrag aus Ägypten bekommen. Worum geht es da genau?
Nach Angaben von Siemens geht es da um den größten Auftrag der Firmengeschichte, die ja nun immerhin 175 Jahre zurückreicht. Da heißt es, man sei am Bau eines 2000 Kilometer langen Netzes für einen Hochgeschwindigkeitszug beteiligt. Demnach entfällt auf Siemens da ein Auftragswert von mehr als 8 Milliarden Euro. Also das sind Zahlen, die an der Börse für Auftrieb gesorgt haben. Die Siemens-Aktie klettert heute auf den höchsten Stand seit Anfang April. Für die Papiere geht es heute gut 2% bergauf.
Zu den Gewinnern zählte heute auch die Lieferplattform Delivery Hero. Was hat da den Ausschlag für die gute Kursentwicklung gegeben?
Naja, Delivery Hero hat in den vergangenen Monaten ordentlich an Wert verloren. Einen Tiefststand des Kurses gab es da Anfang Mai. Jetzt sind dann doch wieder einige Anleger eingestiegen. Möglicherweise haben sie da im Chart von Delivery Hero einen günstigen Zeitpunkt gesehen. Heute gewinnt die Aktie 10%, fast 10% an Wert. Dennoch binnen 6 Monaten hat die Aktie etwa 70% an Wert verloren. Könnte also sein, dass Delivery Hero bald aus dem DAX absteigt. Am Freitag gibt die deutsche Börse bekannt, wie die Indizes künftig zusammengesetzt werden. Und ja, Delivery Hero ist da einer der Kandidaten für den Abstieg aus dem DAX.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro, den Goldpreis und die Staatsanleihen an diesem Montag.
Der Euro notiert deutlich stärker bei einem Stand von 1,0780 $. Die Umlaufrendite steigt auf einen Stand von 0,95%. Der Goldpreis wenig verändert, die Feinunze bei 1857 Dollar.
Vielen Dank, Sebastian Schreiber in Frankfurt. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit Kultur heute und der Kollegin Maja Elmenreich. Ein Thema bei ihr in der Sendung, ein Beitrag zum Tod des Schriftstellers Boris Pahor, der im Alter von 108 Jahren verstorben ist. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.